Seitdem es Christen gibt, seit 2000 Jahren, ist das Christenleben Kampf. Das wird von Jesus nicht verschwiegen und die Bibel verschweigt das auch nicht. Das Problem ist nur, bin ich bereit, diesen Kampf zu kämpfen und lohnt sich das überhaupt? Denn dieser Kampf ist manchmal sehr anstrengend und geht an die eigene Belastungsgrenzen. Das Erste, was wir in unserem Bewusstsein schärfen sollten, wenn wir diesen Kampf nicht kämpfen und ihn sein lassen, dann werden wir vielleicht ein gutes Leben haben, aber dann sterben, und zwar für ewig. Das ist der Preis des menschlichen Lebens auf dieser Erde. Und dieses Bewusstsein verdrängen wir, weil es äußerst unangenehm ist. Weil wir wissen, von denen, vielleicht gerade von denen, die jetzt krank sind und sterben, wenn sie nicht an Gott glauben, so ist die eindeutige biblische Aussage, werden sie tot sein, aber eben auch ewig tot sein. Das sind Dinge, die wir in unserer Gesellschaft verdrängen, das sind Dinge, die sehr unangenehm sind und die wir nicht, mit denen wir uns eigentlich nicht mehr auseinandersetzen. Unser Umfeld drängt das ganz, ganz stark weg und verleitet uns dazu, packt das Thema nicht an, es wird heiß und fettig. Hat man aber den Mut, dieses Thema anzupacken, dann ist man auch bereit zu kämpfen. Und jetzt überlegt man, jetzt guckt man nach, wo finde ich denn diese Kampfwerkzeuge, die ich brauche, um diesen Kampf zu kämpfen, wo ich genau weiß, das werde ich alleine nicht schaffen. Ich werde eine Hilfe brauchen, eine starke Hilfe brauchen, die mächtiger ist als der Tod, die mich liebt und die mit mir diesen Kampf kämpft, mit dem Ziel, dass ich sterben muss und danach ewiglich leben werde. Und wenn man dieses Bewusstsein in sich hineinlässt und lässt es real werden und ich sage, ja, das wird so sein und das ist so und ich will das für mich jetzt in Anspruch nehmen und ich will mich jetzt damit auseinandersetzen und will kämpfen, dann komme ich in einen Bereich, wo ich auch in der Bibel sehr viel Hilfe bekomme. Eine eindeutige Aussage, eine wirklich eindeutige Aussage, die Jesus Christus im Johannesevangelium Kapitel 5 sagt, es ist der Schlüssel eigentlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, den lebenden Menschen jetzt in dieser Gemeinde, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Glaubst du das? Realität? Ich habe von Gott selber in mich etwas hineingepflanzt bekommen, das alles überwunden hat und überwindet, aber es ist hineingepflanzt in den alten Korpus. Und jetzt sind wir beim Kampf. Die Frage ist, warum Gott das tut. Warum erweckt uns Gott zum neuen Leben, wie bei Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Warum tut er das? Nicht so, dass wir auch wirklich Erlöste sind. Nicht nur mit Seele und Geist, sondern auch mit unserem Korpus. Das könnte er und das tut er auch, aber eben nicht zur gleichen Zeit. Er tut das tatsächlich, dass er uns eine neue Seele und einen neuen Geist gibt. Er pflanzt das aber zunächst in den alten Menschen, in den alten Korpus mit einem einzigen Ziel, dass diese Menschen in dieser gottesfernen Welt Gottes Lichter sind, Gottes Botschafter. Sie sind die Träger dieser Botschaft, die Gott dem Menschen aus seiner Liebe heraus nahebringen will. Ich habe eine Brücke gebaut, für dich ist die Botschaft an die Menschen, dass du von diesem Tod, der auf jeden Fall auf dich zukommen wird, befreit wirst und ich geschenke dir ewiges Leben. Es ist eine eigene persönliche Willensentscheidung. Keiner soll dazu überredet werden oder gezwungen werden. Jeder Mensch bekommt einen solchen Impuls und ein solches Angebot und jeder hat die Freiheit, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht. Nikodemus ist so ein Paradebeispiel. Nikodemus bringt es auf den Punkt. Nikodemus sagt, wenn das so ist, dass ich ein neuer Mensch werde. Jesus sagt ihm, du musst von neuem geboren werden. Du bist ein ganz neuer Mensch. Da ist nichts Altes mehr drin. Wie soll das gehen? Ich kann doch nicht in den Leib der Mutter zurückkehren. Und dann sagt Jesus, aus Wasser und Geist. Das heißt, er, Jesus selber, ist das Wasser des Lebens. Er meint sich persönlich damit. Er ist mit seiner Auferstehungskraft derjenige, der neues Leben in uns hineinpflanzt und Altes herausnimmt. Und Gott ist mit seinem Heiligen Geist derjenige, der die Kraft in uns hineinpflanzt, die dieses Leben wirklich bringt. Wenn wir dabei in den Spiegel hineinschauen, am nächsten Morgen, angenommen, wir haben so ein solches Erlebnis und schauen in den Spiegel hinein, dann sehen wir am nächsten Morgen im Spiegel diesen alten Adam und sagen, was denn jetzt? Nichts ist anders. Der alte Kopf steht immer noch da. Ja, ist so. Und jetzt haben wir die Aufgabe, uns damit zu beschäftigen, den alten Adam allmählich niederzuknüppeln und den neuen groß werden zu lassen. Und das bedeutet Arbeit und Mühe auf beiden Seiten. Ich werde mein menschliches Leben meistern müssen auf dieser Erde, das wird mir nicht geschenkt bekommen. Auf der anderen Seite werde ich aber mein geistliches Leben größer aufbauen müssen, um da wachsen zu können, sonst werden wir irgendwann wieder geistlich sterben. Übrigens bei dem Nikodemus, und das ist ja manchmal stark, wenn man in der Bibel gräbt, findet man nicht manchmal Dinge, habe ich noch nie so gesehen. Auch im Johannesevangelium habe ich gelesen. Ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich aus dem Pharisäer Nikodemus geworden, nachdem Jesus ihm das so erklärt hat. Des Nachts kam er ja alleine zu Jesus, der hochgebildete Führer des Volkes, der Pharisäer Nikodemus. Es ist eine Stelle, die hatte ich noch nie so gelesen. Und dann, als Jesus gestorben ist und bei der Grabbeilegung, bei der Einbalsamierung, taucht Nikodemus auf. In Johannes 19 steht, es kam aber auch Nikodemus, der zuletzt bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Ups, das hat wohl doch sehr gewirkt, dieses Gespräch des Nachts zwischen Nikodemus und Jesus. Er ist derjenige, der für sehr viel Geld alle diese Dinge bringt, um den Leichnam einzubalsamieren. Manchmal hat man solche Schlüsselerlebnisse, wenn man in der Bibel gräbt. Und jetzt, wenn wir in dieses Thema weiter hineinsteigen, dann fragen wir uns natürlich, wie komme ich denn auf diesen Weg hin zu diesem ewigen Leben? Und dann kommt, und das ist eben genau das, was wir ganz, ganz schwer in den Kopf bekommen, die sogenannte Rechtfertigungslehre alleine aus Glauben. Nur unser Glaube an Jesus Christus ist es, der uns dieses Leben bringt. Nichts, was ich von meiner menschlichen Seite aus tun oder leisten kann, hat eine Wirkung. Nichts. Keine religiöse Handlung. Auch nicht, dass ich ein anderes Menschenleben rette und mein Leben opfer. Es wird mir nichts nützen. Die Taten auf der menschlichen Seite haben keine Wirkung für das Reich Gottes. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und jetzt merken wir dieses Spannungsfeld, was da sich aufbaut. Ich sehe also auf der einen Seite, dass ich mein Leben als Mensch hier leisten muss, sehe aber auch, dass diese Leistung, die ich da bringe, keine Wirkung für mein ewiges Leben hat. In Korinth, und das ist ein Paradebeispiel, und deswegen schreibt Paulus 4 Briefe an Korinth und 2 sind uns überliefert, ist das sehr, sehr mit heute, mit uns vergleichbar. Eine große, multikulturelle Stadt, eine Gemeinde, eine bunte, lebendige Gemeinde mit allen Problemen, die da dranhängen. Die haben genau diesen Kampf als Urgemeinde geführt und berichten das auch und mit allen Facetten, die es dazu gibt. Und dann gibt es welche in der Gemeinde und sagen, wenn das wirklich so ist, dass ich an Jesus Christus glaube und mein menschliches Tun darauf keine Wirkung hat, dann setze ich mich zu Hause und mache gar nichts mehr, dann ist doch gut. Das ist genauso daneben, wie zu sagen, ich power jetzt bis zum Unendlichen und kriege dadurch einen besseren Platz. Und jetzt haben wir den Kampf zu kämpfen, dass wir auf der einen Seite unser Leben meistern müssen und auf der anderen Seite unser menschliches Leben meistern müssen und auf der anderen Seite unser geistliches Leben genauso meistern müssen. Und es lohnt sich, dieses Leben stärker auszubauen, weil dann dieses Leben, dieses menschliche Leben immer leichter wird. Und das ist eine Sache, die kann man nur selber ausprobieren. Das kann man darüber reden, wie man will. Die muss man selber ausprobieren. Und dann wird das wahr, was Jesus sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere auf der menschlichen Seite wird euch zufallen. Habt ihr das mal ausprobiert? Das funktioniert tatsächlich. Dieses Spannungsfeld, diesen Kampf haben wir bleibt. Der war in Korinth und der ist sehr identisch, diese Kämpfe, die da beschrieben werden in den beiden Korintherbriefen, mit unserem Kampf heute. Weil im Grunde die Probleme in dieser modernen, multikulturellen Gesellschaft in Korinth eigentlich die gleichen Probleme sind, die wir haben. Alle diese menschlichen Ausuferungen, alles, was damit zusammenhängt, in Korinth zogen auch in die von der Stadt zogen auch in die Gemeinde ein. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir sagen, wo sind denn die Wechselwirkungen? Wo habe ich denn meine Wechselwirkung aus meinem menschlichen Tun und meinem neuen geistlichen Leben, meinem neuen Menschen, den Christus, den Gott mir geschenkt hat? Da ist sehr viel Mühe und da sind auch sehr viele Niederlagen dabei. Und ich muss lernen, mit diesen Niederlagen umzugehen und diese Fehler nicht zu wiederholen. Und da gibt es schwere Dinge, die da gemacht werden und etwas an und leichtere Dinge, die man besser unter die Füße bekommt. Aber eine Sache, die besonders schwerwiegend ist und die Paulus auch besonders anspricht und die in der Gemeinde offensichtlich ein Problem ist und ich glaube auch in unseren Kirchen und Gemeinden auch ein Problem ist, die spricht Paulus direkt an und beschreibt sie sehr deutlich. Und das sollten wir uns jetzt mal angucken, was denn da passiert ist in der Gemeinde. Und was auch unser Problem ist, es ist das Problem der Hurerei. Wo kommt das her? Und das hat offensichtlich Einzug gehalten auch in die Gemeinde, damals in Korinth. Und wir sollten nicht die Augen verschließen, dass das auch Probleme von Kirchen und Gemeinden sind, heute. Paulus beschreibt Folgendes an die Gemeinde in Korinth. Und er beschreibt das sehr ausführlich und es ist beschrieben im Kapitel 6 von Vers 12 an. Da sagt Paulus: Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Wenn ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch, und der Bauch für das Essen, dann ist das schon richtig. Und ebenso gewiss hat Gott beides, das Essen wie den Bauch, zur Vergänglichkeit bestimmt. Es ist die menschliche Seite. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell zügellos leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie ihr damit umgeht. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib Christi gehört? Wollt ihr wirklich den Leib Christi mit dem einer Hure vereinigen? Niemals! Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. So heißt es schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau. Die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, dann werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Deshalb warne ich euch eindringlich vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexueller Zügellosigkeit. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in der Welt. Das sind scharfe Worte und sie haben absolute aktuelle Gültigkeit. Die Frage taucht auf, wo beginnt denn Hurerei und wo endet Hurerei? Hier ist von Hurerei die Rede. Das kann Männer oder Frauen, das können Männer oder Frauen sein, die ganz bewusst gegen Entgelt oder was auch immer Geschlechtsverkehr mit anderen Partnern haben, immer wieder laufend, ganz bewusst, willentlich und wissentlich. Wir werden einmal ganz zurückgehen müssen an den Anfang der Schöpfung, warum das eine so brisante Sache ist. Als Gott hat zuerst den Adam gebildet, als er den Adam gebildet hat, hat er einen Menschen gebaut, ein Gegenüber, das er lieben wollte und geliebt hat, diesen Adam, diesen Menschen. Und den hat er gebaut mit Körper, Geist und Seele, als ein selbstständiges, geniales Geschöpf. Und dann hat Gott gesagt, in dem kleinen Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ist hingegangen und hat nicht einen zweiten Menschen, Eva, gebaut, sondern er ist hingegangen und hat Adam geteilt. Er hat Adam geteilt, und zwar so, dass daraus wurden Mann und Frau. Und diese beiden Geschöpfe, das tat er nur mit, hauptsächlich auch mit einem einzigen Hintergrund. Gott schuf Adam und Eva als Mann und Frau mit dem Ziel, dass der Mensch die Fähigkeit bekommt, selbst Schöpfer zu werden. Mit dieser genialen Erschaffung von Mann und Frau ist der Mensch in der Lage, wenn sie zusammenkommen, wie die Bibel das beschreibt, selbst Schöpfer zu werden und Menschen zu bauen. Und das sehen wir, wenn wir heute ein neugeborenes Kind auf den Armen haben, das ist ein Wunder Gottes. Es ist aus menschlichem geblüht, dieser klassische Begriff, den wir damals mal gebraucht haben, entstanden. Adam und Eva waren selbst Schöpfer. Sie bauten selber Menschen. Genial. Diese Schöpferkraft war das Genialste und das Größte, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und um Schöpfer zu werden, um selber Schöpfer zu sein, als Mann und Frau, muss man zusammenkommen. Geschlechtsverkehr. Und das war so genial gebaut und gemacht, dass vor dem Sündenfall das die Krönung der Schöpfung war. Das war toll. Und das war das Gewaltigste. Und das wird darum so gewaltig, wenn wir dann direkt nach dem Sündenfall lesen, dass das Erste, was der Mensch festgestellt hat, er war nackt. Der Mensch war nackt. Wusste der das nicht vorher auch schon? Nein. Denn diese Erkenntnis der Nacktheit ist der erste Schritt im Sündenfall der Wirkung des Teufels. Er ist da, um alles zu zerstören. Und er hat diese gewaltige Schöpferfähigkeit des Menschen nach dem Sündenfall, das Erste, was er getan hat, verkehrt in die Zügellosigkeit und Pornografie. Porneia. Und seitdem hat der Mensch in der Gottesferne an dieser Stelle das größte Problem. Und es ist ein geniales Geschenk von Gott selber, dass er nach dem Sündenfall dem Menschen diese Schöpferkraft gelassen hat. Der Mensch ist immer noch fähig, wieder Menschen zu bauen, durch Mann und Frau. Diesen Hintergrund brauchen wir, um jetzt zu verstehen, warum diese Angelegenheit eine besondere Bedeutung hat bei der Freiheit durch den Glauben an Jesus Christus. Freiheit mit Einschränkungen. Und jetzt nehmen wir diesen Hintergrund und nehmen die Beispiele in Korinth und uns heute, wir haben genügend Beispiele, die zurzeit durch die Medien gehen, das ist nur die Spitze des Eisberges von dem Kindesmissbrauch in den Kirchen und sicherlich auch in den Gemeinden. Das ist unerträglich. Das ist die Folge dieser Schöpfungskraft, die in das Verkehrte gedreht wird. Das ist auch das Problem von uns Menschen, das Problem behalten wir. Und es war in Korinth eigentlich nicht unüblich, ich habe mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, wie die Gesellschaft das gesehen hat in Korinth. In Korinth gab es schon eine ganze Reihe von Prostituierten und es waren verschiedene Schichten. Die haben auch unterschiedliche Namen gehabt. Die gehobene Schicht ging zu den Edelprostituierten und die anderen zu den, sag mal, Einfachen. Und es war auch nicht mal so ungewöhnlich, dass der Mann, natürlich der Mann, ab und zu eine Hure besuchte. Das war eigentlich gesellschaftsfähig. Sah man nicht so gerne, aber es wurde so gemacht. Und wenn wir uns heute hier genau umgucken und sind ehrlich, dann ist das heute nicht so viel anders. Und es gibt genügend, besonders Männer auch, das gibt aber auch umgekehrt, die sagen, was ist eigentlich schon dabei? Ja, was ist eigentlich schon dabei? Hier ist ausdrücklich, und da sollten wir schon drauf achten, hier ist nicht der normale Umgang des Menschen in seinem geschlechtlichen Bereich, um Menschen zu bauen und Kinder zu bauen, gemeint, sondern hier ist eindeutig die Rede von einer von Huren. Von Menschen, die ganz bewusst, willentlich und wissentlich ständig gegen diese Schöpfungsordnung verstößt. Und das auch sagen und damit darstellen, und indem sie das tun. Übrigens, die Kinder, die daraus geboren werden, und das ist ein weiteres Geschenk, was eigentlich unfassbar ist, es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Egal aus welcher Situation tatsächlich Eizelle und Samenzelle zusammenkommt und ein Mensch sich im Mutterleib entwickelt und dann geboren wird, egal wie das passiert ist, es ist ein neuer Mensch auf dieser Erde, ein neues Wesen mit Körper, Geist und Seele, und dieses Wesen ist zunächst im Schutz Gottes. Gnade. Jesus sagt in Matthäus 19, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Geborene Menschen, kleine Menschen, Kinder sind nach dieser Aussage Kinder Gottes. Bis zu dem Zeitpunkt, da sie selber ein eigenes willentliches Bewusstsein aufgebaut haben. Und man sagt heute aus der menschlichen Entwicklungsgeschichte heraus, so im 12., 13., 14. Lebensjahr. Bis dahin, und für mich ist diese Aussage genial, Jesus sagt das ziemlich eindeutig, alle diese Kinder in einem bestimmten Alter sind Kinder Gottes, denn ihrer ist das Reich Gottes. Gnade, Schutz Gottes an Menschen, die neu entstanden sind, in Anführungsstrichen zunächst mal egal aus welcher Situation heraus. Unbeschreiblich. Und jetzt müssen wir uns das genauer vor Augen führen, was denn dann passiert, wenn ein wiedergeborener Mensch, ein neuer Mensch, der in mir steckt, der geht zu einer Hure, einem Menschen also, der ganz bewusst gegen diese Schöpferkraft jeden Tag mehrfach verstößt, und vereinigt sich mit dieser Person. Was denn da passiert? Da versucht man, Licht und Finsternis miteinander zu verbinden. Das ist unfassbar. Und es ist eigentlich gar nicht möglich. Was soll daraus entstehen? Da wird von beiden Seiten diese geniale Schöpferkraft völlig missbraucht. Und zwar wissentlich und willentlich. Wird diese Schöpferkraft missbraucht? Paulus sagt, das ist schon gefährlich. Und da ist die Frage, ob da nicht die Grenze, und wir sollten da allerdings vorsichtig sein, Urteile zu fällen, die Frage, ist da nicht die Grenze der Gnade bereits überschritten? Paulus sieht das so. Und ich denke, das ist auch so. Auf der anderen Seite, wenn wir da urteilen, sollten wir auf jeden Fall immer vor Augen haben, das Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die war eine Hure. Das Gespräch Jesu mit der Hure, mit der Frau am Jakobsbrunnen, ist einzigartig. Es ist genial. Und wir sehen, dass auch über diesem Menschen letztendlich die Gnade leuchtet. Das passt fast gar nicht in unseren Kopf, wenn wir diesen Hintergrund sehen. Jesus sagt, du musst auch dieser Frau, du brauchst das Wasser des Lebens. Und gehe hin und handle nicht mehr so. Natürlich muss das Konsequenzen haben. Wichtig ist für uns, unsere Freiheit, die wir auf der menschlichen Seite gewonnen haben durch die kostenlose Erlösung durch Jesus Christus für unser Leben, sollten wir fein beobachten und nicht missbrauchen. Und manchmal rutschen wir in die Seite ab und da ist schon ein Stück Missbrauch. Und wir sind dankbar, dass wenn wir das wirklich vor Gott bringen und das bekennen vor Gott, dass uns das vergeben wird. Da sind aber auch Grenzen gesetzt. Eben genau an dieser Stelle. Hier ist ein besonderer Fall geschildert, wo unsere menschliche Seite, die von Gott gefallene menschliche Seite, etwas nutzt, was noch als Gnadengeschenk da ist, eben diese Schöpfungskraft, ich als Mensch habe Schöpfungskraft in mir, die so zu missbrauchen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt die Überlegung anstellen und sagen, wenn jetzt ein wiedergeborener Christ und eine wiedergeborene Christin zusammenkommen und ein Kind bekommen, ist es doch ein Kind gezeugt von einem gläubigen Mann und von einer gläubigen Frau, dann ist es ein Kind Gottes. Unser Glaube ist nicht vererbbar. Das sind die Grenzen, die wir in uns tragen. Auch von einem Gläubigen, von beiden gläubigen Ehepartnern ist die menschliche Seite noch da. Und dieses Kind ist gezeugt worden von der menschlichen Seite Samen und von der menschlichen Seite der Frau, von der Eizelle. Und es wird ein Mensch geboren. Zunächst ein Mensch in der Gottesferne. Wenn es klein ist, haben wir ja gerade gehört, im Reich Gottes, aber wenn es ein Bewusstsein entwickelt hat, es ist zunächst ein Mensch in der Gottesferne. Es muss selbst eine Entscheidung treffen. Das ist also kein Automatismus. Das heißt, dieses neue Leben, das Christus in mich hineinpflanzt und das ich als Geschenk bekomme, kann ich nicht vererben. Die menschliche Seite bleibt und sie bleibt getrennt von Gott. Aber ich bin sicher, dass die Christlichen, dass die Menschen, die wirklich diesen Glauben, dieses Ehe, die Mann und Frau, die diesen Glauben in sich tragen und dieses Kind liebevoll großziehen, irgendwann einen Weg finden werden, auch für das Kind selber und sei es noch so lang und umständlich, dass auch dieser Mensch, dass Gott bei diesem Menschen das Herz berührt. Und so werden wir diesen Kampf kämpfen, mit dem Bewusstsein. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wissen im Hintergrund haben und dieses Bewusstsein haben, um den Kampf gewinnen zu können und nicht zu verlieren. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig austauschen, gegenseitig helfen und unterstützen, Gemeinschaft pflegen, beten, reden mit Gott und dass wir dieses Leben, dieses neue Leben auch tatsächlich leben. Und dann wird dieser Kampf bleiben, aber er wird leichter werden, tatsächlich. Meine Last ist eine leichte Last, sagt Jesus. Und dieser Kampf werden wir immer gewinnen können. Nicht wir. Den Kampf wird immer der andere gewinnen, der Christus, der Gott, der in mir wohnt. Und dazu ist das auch ein mutmachendes Wort. Amen.